Kannst du dich einmal zu deinem Sitznachbarn und deinem Hintermann und deiner Vorderfrau und so umdrehen und ihm oder ihr einfach mal ein High Five geben und sagen, du hast dir, warte, ich habe ja noch nicht gesagt, was ihr sagen dürft. Ja, warte mal, nee, Aaron, ihr sagt in dem Moment, wo ihr euch ein High Five gebt, sagt ihr, du hast dir den besten Samstag ausgesucht, um zu Youth Alive zu kommen. Jetzt die High Fives. Ja, ich brauche noch einen hier.
Komm hier. Bam.
Okay. Wir fangen es ein. Du fragst dich vielleicht, warum das heute der beste Samstag ist. Nein, oder ich sag unter anderem, weil es heute Abend Burger gibt. Wer hat Bock auf Burger? Yes. Ein Pech, dass Leon und ich gerade noch in unserem Hunger heute so viel gegessen haben. Mehr Burger für euch. Wir starten in unsere neue Predigtreihe. Wer hat Bock auf eine neue Predigtreihe? Okay, wow, mehr Bock auf Burger als auf eine neue Predigtreihe. Alles klar, Stefan. Ich weiß nicht. Soll ich noch predigen oder? Okay, ich gehe runter, dann gibt's früher Burger. Hey, neue Predigtreihe. Illusion versus Realität. Das darfst du auch nochmal zu deinem Nachbarn sagen. Illusion versus Realität. Yes. Illusion versus Realität. Wir werden uns in den nächsten 4 Wochen verschiedene Illusionen anschauen, in denen wir als junge Menschen hier in Deutschland, hier in Bielefeld leben und wo Gott eigentlich eine andere Realität für uns vorbereitet hat, wo er was Gutes für uns hat, wir aber vielleicht dran vorbeileben. Und Flo, du kannst mal das Bild ranschmeißen, was genau da haben wir. Es ist zwar ein bisschen verpixelt, aber das Bild solltet ihr eigentlich von eurem Platz aus erkennen. Ich habe ein Bild mitgebracht, was diese erste Illusion, und das soll auch Thema des heutigen Abends sein, was das für mich ganz gut darstellt. Und zwar die Illusion, mit der ich heute reinstarten möchte in die Predigtreihe, ist, dass wir als Christen eigentlich ausgezeichnet werden dadurch, durch das, was wir tun. Und unser Glaube eigentlich dadurch bestimmt wird, wie viel Gutes wir tun, wie gute Christen wir sind, was wir leisten vor Gott, was wir bringen vor Gott, wie perfekt wir sind vor Gott. Und das ist die Illusion, in der wir vielleicht leben als junge Christen. Ich hoffe, dir geht's heute so, dass du dich an manchen Stellen in deinem Leben schon erwischt hast, wo du gemerkt hast, ich versuche irgendwie durch meine eigene Leistung Gott zu beeindrucken oder ein guter Christ zu sein. Trifft das irgendwie auf den einen oder anderen zu? Ich hoffe ja. Also, wir haben dieses Bild heute Abend und ich habe an diesen Menschen gedacht, da kannst du mal so dein Gesicht einfügen. Ich habe an den Menschen gedacht, der immerzu versucht, in seinem Eifer eine Aufgabe zu bewältigen, die gar nicht für ihn oder für sie gemacht ist. Und zwar mit seiner oder ihrer Leistung und seinen Taten, seinen guten Taten, Gott zu beeindrucken in der Hoffnung, dass Gott ihn annimmt und liebt. Das ist genau das, was ich gerade versucht habe zu schildern. Die Illusion, dass wir durch unser Handeln, durch unsere vermeintlich guten Taten erst Gottes Liebe und Anerkennung bekommen. Und der Predigttitel von heute, der ist stets bemüht. Flo, kannst du gerade auch nochmal anwerfen. Und ich glaube, das ist so ein Begriff, den wir jetzt nicht super oft hören, stets bemüht. Ich kenne stets bemüht aus meinem Grundschulzeugnis. Ich habe im Laufe der Woche nochmal nachgeschaut, 2. Klasse, 2. Halbjahr. Mike Tristan Dück war stets bemüht. Und ich sehe schon den einen oder anderen Grinser. Ihr wisst ganz genau, dass das überhaupt nicht bedeutet, dass das was Gutes ist. Ich habe nicht Ruhm und Ehre zu Hause bekommen, ganz im Gegenteil, sondern einmal den Arsch voll, weil ihr wisst, stets bemüht heißt eigentlich gar nicht gut. Mike Tristan Dück war immer stets bemüht, aber eigentlich hat er nie das Ziel erreicht oder was stets bemüht dann eben auch versucht zu verstecken. Ich hoffe, bei euch stand im Zeugnis auch mal stets bemüht drin. Ich habe meine Schule geschafft, alles gut. Ich war stets bemüht und habe es trotzdem hinbekommen. Und ich habe mich so ein bisschen da drin ertappt, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Gott mir auch ein Zeugnis ausstellt. Ne, so irgendwie manchmal reflektiere ich so meinen Glauben, mein Leben, meinen Weg und ich merke, boah krass, wenn Gott das jetzt sehen würde, wie ich gerade unterwegs bin, dann wird er da vermutlich reinschreiben, ja, Mike ist stets bemüht. Ja, aber irgendwie das Erreichen, was ich in ihm sehe, das, was ich eigentlich gedacht habe als Christ, das schafft er nicht. Er ist stets bemüht, aber mehr nicht. Und genau das sehen wir in einer Bibelgeschichte und auch dieses Thema Illusion versus Realität, was unsere Mühe und Leistung angeht, das sehen wir in einer Geschichte, die ich mitgebracht habe. Wenn du heute dein Notizbuch mit dabei hast, dann möchte ich dich ermutigen, Notizen zu machen. Vielleicht zeigst du mir einmal, ob du dein Notizbuch dabei hast. Leon, vorbildlich. Wenn du neu bist und du hast noch kein Notizbuch, dann gehst du heute Abend zu Stefan Minnich hin und sagst, Stefan Minnich, ich möchte cooles, matt-schwarzes Notizbuch mit Gummiband und Kuli von Youth Alive Bielefeld. Kostet nichts, gibt's for free. Wenn du schon 3 Notizbücher abgezogen hast, dann gibt's kein 4. mehr. Sorry. Also, mach Notizen. Ich möchte noch mit uns beten und dafür dürft ihr eure Augen schließen und dann gehen wir rein. Danke, himmlischer Vater, für deine Gegenwart. Danke, Jesus, dass du mitten unter uns bist, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke, Herr, für diese Geschichte, die wir jetzt lesen dürfen. Danke, Herr, dass sie zu uns sprechen wird, zu jedem Einzelnen von uns. Danke, Herr, dass dein Wort auch heute noch Kraft hat, dass es heute auch noch die Kraft hat, Leben zu verändern. Und genau das bete ich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns offene Ohren schenkst, das zu hören, was ich gerade sage, dass du uns aber vor allem auch offene Herzen schenkst, dass dein Geist wirken kann und genau diese Veränderung in uns heute Abend bewirkt. Danach sehen wir uns, Herr Jesus, und das möchte ich sehen für uns als Jugend. Und gemeinsam sagen wir Amen. Ihr dürft gerne im Laufe der Predigt immer mal wieder Amen sagen. Dann weiß ich, dass ihr noch nicht am Schlafen seid oder in Gedanken beim Burger. Fein? Fein. Also, wir gehen rein in den Bibeltext. Das wird vermutlich ein bisschen klein sein. Ansonsten dürft ihr gerne eure Bibel-App aufmachen. Markus 10, 17, Vers 22. Wenn ihr wollt, dann hört gerade einfach zu. Ich lese es euch vor. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ich möchte da schon mal den ersten Cut machen. Wir lesen diese Geschichte nicht nur in Markus, sondern auch in den anderen Evangelien. Eine recht bekannte Geschichte. Und ich möchte gerade auf diese Frage eingehen. Er fragt hier in Markus: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? In Matthäus, finde ich es ganz spannend, ist dieselbe Frage so formuliert: Was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erhalten? Und das ist die erste Sache, die du in dein Notizbuch schreiben kannst. Was muss ich Gutes tun? Und fette Unterstreichung unter das Gute tun, um in den Himmel zu kommen, um das ewige Leben zu haben. So, ich lese weiter im Text, ihr könnt wieder nach oben schauen. Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemanden um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der junge Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Das ist der Bibeltext für heute. Ich fasse den mal ganz kurz in drei Worten für euch zusammen. Er war jung und er hatte das Geld. Das ist so diese Zusammenfassung von diesem Text. Das war ein junger Mann. Wir lesen in dieser ganzen Bibelgeschichte, dass er mächtig war, dass er große Reichtümer hatte. Alles, was irgendwie gut in einem Menschen ist, läuft in dieser Person zusammen. Ja? Er hatte all das, wonach sich unsere Welt eigentlich sehnt. Reichtum, Macht, Anerkennung. Er war jung. Aber irgendwie, jetzt kommt noch Creme de la Creme, irgendwie war er auch geistlich unterwegs. Wir lesen hier das, oder ich würde mal generell die Frage stellen, wenn ihr so auf Instagram und Co. unterwegs seid, so die Leute, die mit Reichtum protzen können, die mit gutem Aussehen protzen können, die mit Macht protzen können, würden die hier zu uns zu Youth Alive kommen? Wenn wir besser. Nein, würden sie nicht. Ich glaube nicht, dass sich diese jungen, reichen, mächtigen Leute damit rühmen können, dass sie hier in eine Jugend kommen oder in eine Kirche kommen. Und trotzdem, dieser junge Mann, wir lesen hier, dass er demütig war. Er wirft sich vor Jesus auf die Knie. Das ist ja ein Zeichen der Demut. Er sagt: Jesus, du bist mehr wert als ich. Und er sagt, er stellt verzweifelt diese 1-Million-Euro-Frage. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal diese 1-Million-Euro-Frage gestellt hast. Und zwar: Was muss ich Gutes tun, um in den Himmel zu kommen? Was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und irgendwie habe ich dann in der Folge gedacht, das ist ja so ein bisschen die Frage der Religion. Also in allen Weltreligionen gibt es diese Frage: Wie gut muss ich sein als Mensch? Wie gut muss ich sein als Moslem, als Christ, als Hindu und so weiter und so fort? Und es ist ja eigentlich diese Frage, welche Note, jetzt wieder auf das Schulbeispiel zu kommen, brauche ich, um von Gott so einen Daumen nach oben oder so einen Daumen nach unten oder einen Daumen zur Seite zu bekommen? Und das hat mich voll an meine Schulzeit zu erinnert. Ich war grottenschlecht in Französisch. Jemand grottenschlecht in Französisch? Ja, danke. Also ich war grottenschlecht in Französisch. Ich war immer so 5 und 4 minus. und hatte dann in einem anderen Hauptfach auch immer irgendwie so eine 3, 3-. Und bei mir war immer so dieselbe Frage, wie gut muss ich sein? Schaffe ich es irgendwie die 4 auszugleichen oder lässt mich meine Französischlehrerin Dominique Dünker, lässt sie mich sitzen bleiben? Das war immer meine Frage. Und genauso, finde ich, können wir das auch in unseren Glauben ummünzen. Wie gut muss ich sein als Christ? Und so auch dieser Mann. Reicht das so aus, wie ich lebe, Jesus? Fragt er, als er hier auf die Knie geht. Ist mein Gut, er war ja eigentlich gut unterwegs, mag man meinen, ist mein Gut eigentlich gut genug? Wie viel Christsein braucht es, um Christ zu sein? Und ich glaube, diese Frage, ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir die auch schon mal gestellt hast. Wie viel Christsein braucht es, um Christ zu sein? Musst du einmal im Monat in die Kirche gehen? Musst du einmal in der Woche in die Kirche gehen? Musst du sonntags in die Kirche gehen und samstags zur Jugend gehen? Musst du noch eine Kleingruppe leiten? Musst du in der Tafel helfen, wo Leute hingehen, die Essen brauchen oder so? Oder was ist, wenn nach ein paar Jahren rauskommt, dass die Steuererklärung nicht ganz richtig war? Hilft das dann aber, dass du damals in der Tafel geholfen hast? Das sind so die Fragen, die so entscheiden, wie gut muss mein Leben eigentlich sein? Und ich glaube, wenn wir in Bielefeld durch die Innenstadt gehen würden und einfach so den ganz normalen Menschen fragen würden, wie kommt man in den Himmel? Dann würde dieser Mensch, egal ob er glaubt oder nicht, vermutlich sagen, man muss mehr Gutes tun als Schlechtes. So die Waage, die muss so ungefähr auf die eine Seite kippen, auf die gute Seite kippen. Und jetzt ist meine Frage an dich heute Abend, was ist denn der Maßstab dann, wenn wir sagen, man muss mehr Gutes tun als Schlechtes tun? Wenn wir uns jetzt Mutter Teresa als Beispiel nehmen, ich denke, ihr kennt sie alle. Ich glaube, dann stehen wir alle ziemlich schlecht da, oder? Oder maßt sich irgendjemand an, so gut zu sein wie Mutter Teresa? Für die, die es nicht wissen, Mutter Teresa hat so ganz, ganz viel geholfen, vor allem in Afrika und Co. Genau, ihr werdet sie alle kennen. Oder wir nehmen Hitler als Beispiel und als Maßstab. Wenn wir Hitler als Maßstab nehmen, ich glaube, dann stehen wir alle, glaube ich, ganz gut da, oder? Ich hoffe schon. Dann schon besser. Hey, ich habe dir 3 Punkte mitgebracht, durch die wir jetzt durchgehen werden, um diese Illusion auszutricksen und Gottes Wahrheit, Gottes Realität anzunehmen. Erster Punkt für euer Notizbuch. Gut ist nie gut genug. Gut ist nicht gut genug. Jesus kommt hier auf den Punkt, Vers 18. Flo, du kannst gern wieder auf den Bibeltext gehen von vorhin. Vers 18. Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Mit anderen Worten, der Maßstab des Himmels ist nicht Mutter Teresa, der Maßstab des Himmels ist nicht Stefan Minnich als Jugendpastor, der Maßstab des Himmels ist nicht Benjamin William Richard, sondern der Maßstab ist der perfekte, heilige, ewig nur gute Gott. Amen? Amen. Gott ist unser Maßstab, er ist perfekt, heilig und ewig nur gut. Er ist nur gut, durch und durch gut. Und Jesus führt mit seiner Antwort, mit dieser Rückfrage, führt er diesem jungen Mann, also dir und mir, eigentlich sein Dilemma vor die Augen, so auf einem Silbertablett, und spricht dann in Folge, das finde ich ganz, ganz lustig, über die 10 Gebote. Die kennen wir ja hoffentlich alle aus der Sonntagsschule. Also, ich lese sie trotzdem nochmal vor. Ihr könnt hier schauen, ab Vers 18, irgendwo da drinne. Also, warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sollst keine falschen Aussagen machen, sollst niemanden um seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Punkt. Ich frage mich in erster Linie, lieber Herr Jesus, kennst du denn überhaupt die 10 Gebote? Weil, wie euch sicherlich aufgefallen ist, stehen da gar keine 10 Gebote. Stehen nur 6. Da fehlen ja 4. Und das macht er aber extra, der Jesus, der weiß ja, was er sagt. Das ist ja das Raffinierte. Und zwar, die ersten 4 Gebote von den 10 Geboten, das sind ja die Gebote, die eigentlich die Beziehung, oder was ist eigentlich, können wir streichen, die Beziehung zwischen Mensch und Gott beschreibt. Wir kennen, das fängt an mit, du sollst keinen anderen Gott haben neben mir und so weiter. Also die ersten 4 Gebote beschreiben die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und dann die letzten 6 Gebote, also ab Gebot 5, die ja hier jetzt auch aufzählt in den Versen, die beschreiben die Beziehung zwischen Mensch zum Menschen. Also das Tun, das gute Tun vom Menschen zu einem anderen Menschen. Und ihr kennt ja sicherlich auch diese Bibelstelle, wo Jesus gefragt wird, was denn das wichtigste Gebot ist. Kennt ihr, ne? Genau das tut er ja. Ne? Er sagt, jetzt habe ich hier eine Bibelstelle dabei. Nein, habe ich nicht. Er sagt auf jeden Fall, liebe Gott, das ist so Gebot 1 bis 4, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das umfasst eigentlich die anderen 6 Gebote. Und vielleicht, wenn wir so ein bisschen ins Alte Testament schauen, die Gebote, die wurden ja nicht einfach nur so dahergeschrieben, damit wir alle dran scheitern oder so. Nein, die 10 Gebote, das ist so die Perfektionsliste Gottes. Das ist der perfekte Mensch. Das ist so, wie Gott sich den Menschen eigentlich vorgestellt hat vor dem Sündenfall. In diesen Geboten beschreibt ja Gott eigentlich sein Wesen. Also das ist die Perfektionsliste Gottes. Und jetzt antwortet der Mann, jetzt können wir zusammen nochmal in Vers 20 schauen. Jetzt wird es nämlich sehr, sehr spannend. Erinnert euch, er hat nur die 6 Gebote vorgetragen bekommen. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Also dieser junge Mann, der jubelt vermutlich innerlich, der denkt sich, yes, Jesus hat eigentlich die 4 Gebote vergessen, die ich nicht eingehalten habe, weil wir wissen ja, er war sehr, sehr reich und der Reichtum war ihm sehr wichtig. Das heißt, schon allein das erste Gebot, hab keinen anderen Gott neben mir, hat er gebrochen, weil Geld war wie Gott in seinem Leben. Ja, das war das, was ihm am wichtigsten war, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Das heißt, er jubelt vermutlich innerlich und sagt, yes, Jesus, du hast vergessen, die 4 Gebote zu nennen, mit denen ich eigentlich am Kämpfen bin. Aber innerlich, denke ich, wird er wissen, weil er war auch ein gebildeter Gläubiger. Das heißt, er wird wissen, dass er die ersten 4 Gebote gebrochen hat. Naja, er sagt hier in Vers 20, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Das klingt ja erstmal gut, hört sich erstmal gut an. Er ist jung, reich, er hat Macht und er ist irgendwie geistlich unterwegs. Und wenn dieser Typ jetzt hier wäre, dann würden vermutlich alle Jungs sagen, Hammer Typ, der ist krass. Alle Mädels würden sagen, nein, Spaß, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würden wir sagen, boah, Hammer Typ. Wenn eine Person unter uns der Richtige wäre, dann der. Ja, das würden wir, ich würde mal davon ausgehen, dass wir das sagen. Und wir merken schon, dieser Maßstab, der ist irgendwie komisch. Wir setzen eigentlich als Menschen immer unseren eigenen Maßstab. Und ich möchte mal ein ziemlich kontextloses Beispiel nennen. Und zwar habe ich in den letzten Wochen gelesen, hier, das geht in unsere Basketball-Ecke von unseren Jungs, Michael Jordan, das ist so einer der, ich würde sagen, der Ikone Basketballspieler der Weltgeschichte, korrigiert mich, wenn das falsch ist. Er gehört auf jeden Fall dazu, da spalten sich die Geister. Er ist auf jeden Fall 1,22 Meter hochgesprungen. Das ist der höchste datierte, gemessene Sprung eines Menschen in die Höhe. 1,22 Meter, also ich würde mal sagen, so bis hier. Also hier war dann seine Sohle ungefähr. Also ich habe vorhin mal, als noch keiner zu Hause war, habe ich mal versucht, ein bisschen in die Höhe zu springen. Ich hätte gesagt, ich schaffe 50 Zentimeter. Und ich war nach 3 Mal ziemlich in Eimer. Und hier ist der Punkt, den ich damit machen möchte. Ich könnte mein ganzes Leben lang hochspringen. Ich könnte meinen Job kündigen. Ich könnte mein ganzes Leben lang nur noch in die Luft springen. Und ich werde euch sagen, ich werde nie, nie, niemals so hochspringen wie Michael Jordan mit diesen unfassbaren 1,22 Meter. Das heißt, aus meiner Perspektive ist Michael Jordan 1,22 Meter was Unerreichbares. Es ist richtig, richtig gut. Und wenn ich das jetzt auf mein geistliches Leben übertrage und diese ganze Geschichte von dieser menschlichen Perspektive auf mein geistliches Leben übertrage, dann kann ich ja sagen, ich, Mike, bemühe mich, ein guter Mensch zu sein, aus eigener Kraft viel zu erreichen, hochzuspringen, wie auch immer. Aber aus der Perspektive des heiligen, perfekten, immer guten Gottes werde ich immer nur stets bemüht sein. Also ich werde nie, niemals die Standards erreichen, die in den 10 Geboten sind. Die werde ich immer brechen. Das werde ich nie schaffen. Ich werde nie schaffen, den Standards von Gott gerecht zu werden. Und das Schlimme ist, dass dieser junge Mann versucht, in den Himmel zu kommen, indem dass er ein guter, junger Mann ist. Ja? Das Problem ist nur, dass wir in der Sekunde, wo wir davon sprechen, ewiges Leben zu bekommen, da sprechen wir nicht mehr von dem gut menschlich gut, also wir sind aus menschlicher Perspektive gut, sondern wir sprechen davon gut Gott gut, also Gottes Maßstäbe. Und dieser Mann, das wird uns allen klar in dieser Geschichte, der ist ganz, ganz weit weg von dem, was in Gottes Augen gut ist. Obwohl er vielleicht für alle Menschen in seinem Dorf, in seiner Stadt, in seinem Umfeld ein Überflieger war, wird er doch in Gottes Augen ganz, ganz, ganz weit weg von seinen Standards sein. Und genau das lesen wir hier, dass er in Frust und Verzweiflung verfällt. Er merkt, dass er dieses ewige Leben, dass er vom ewigen Leben weiter entfernt ist, als er es vielleicht vorher geglaubt hatte. Also vielleicht ist er ja in seinem Stolz oder in seiner Anerkennung zu Jesus hingekommen und wollte eigentlich nur die Bestätigung haben. Ja, junger Mann, du bist reich, mächtig, du bist ein Überflieger. Wenn jemand in den Himmel kommt, dann du. Das ist aber nicht das, was er von Jesus zu hören bekommt. Ganz im Gegenteil. Er bekommt eigentlich das zu hören, Jesus fasst da genau in die Wunde. Verkauf dein Reichtum und folge mir nach. Aber dazu gleich mehr. Wir haben es fast geschafft. Also in diesem jungen Mann wächst Frust und Verzweiflung. Er merkt, dass er weiter weg ist vom ewigen Leben, als er es eigentlich vorher gedacht hatte. Seine bemerkenswerten Taten helfen ihm hier nicht weiter. Und diese Frage, die möchte ich dir jetzt einfach mal vor die Füße schmeißen. Du sitzt hier heute Abend vielleicht als alter Hase, bist vielleicht das 500. Mal hier heute oder das zweite oder das erste, umso cooler. Aber ich möchte euch allen diese Frage stellen und auch mir. Versuchst du mit Gutsein in den Himmel zu kommen? Versuchst du mit Gutsein, genauso wie dieses Bild, das vorhin gezeigt hat, versuchst du mit deinen guten Taten in Gottes Augen Anerkennung und Liebe zu bekommen? Und ich werde dir sagen, du wirst scheitern. Und ich möchte mal auf ganz simple Art und Weise einen Beweis liefern. Wir sprechen ja hier über die 10 Gebote. Und ich mach's einfach mal mit Handzeichen. Also, hast du jemals gelogen? Wenn ja, dann einmal melden. Yes. Ich sehe, außer Javi, ich weiß nicht, ob ich da keinen Hand... Ach, also okay, Javi, sorry. Also, wir haben alle gelogen. Hast du jemals gestohlen? Eure Eltern sind nicht da. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob ich mal gestohlen habe. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich weiß es nicht. Also, wir haben ja auch so ein paar, okay, ja, hier die, vor allem die Männerfraktion hier. Ganz schlimm. Okay. Hast du schon mal eine andere Person begehrt? Jetzt keine Handzeichen. Nicht, dass es irgendwie Ärger gibt oder so. Aber was ich hier sagen möchte, zusammenfassend, wir sind ein Haufen von Diebe, von Lügnern, von Ehebrechern. Ich würde sagen, willkommen bei Youth Alive Bielefeld. Ich wünsche dir, dass du heute Abend mit einem leichten Gefühl den Burger isst und nach Hause gehst. Aber was klar wird, ist, Spaß beiseite, aber was klar ist, wir sind genauso Sünder wie alle anderen auch. Und wir schaffen es nicht, in Gottes Maßstäben zu bestehen. Du und ich kommen gegen den guten Gott nicht an. Und genauso lesen wir das in Jesaja 64. Das darfst du dir gerne auch in deinem Notizbuch notieren. Flo, schmeiß mal ran. Jesaja 64, 4-5. Wir haben gesündigt und uns völlig in unsere Irrwege verrannt. In deinen Augen sind wir alle unrein geworden. Selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Uff, das hat mich sehr umgehauen, dieser Vers 5 vor allem. In deinen Augen sind wir alle unrein geworden und jetzt selbst meine guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Und genau das bringt uns zum zweiten Punkt, den du dir jetzt aufschreiben darfst. Jesus liebt mich, damit gemeint dich, aber du darfst aufschreiben, Jesus liebt mich. Das ist der zweite Punkt. Wir kommen also mit diesem dreckigen Kleid und all das, was wir erkennen dürfen in unserer Illusion versus Realität, ist, Jesus liebt mich. Egal wie gut du bist, ey, wenn du hier sitzt und du glaubst, du bist ein Überflieger, das kann ja gut sein, ich glaube, hier sitzen sehr, sehr viele Überflieger, also meine ich ernst, ihr seid wonderful people. Wenn du hier sitzt und egal wie gut du bist, aber egal wie schlecht du bist, hey, wenn keiner weiß, wie unaufgeräumt es in deinem Leben aussieht, wie schmutzig deine Kleidung wirklich ist, Gott weiß es. Und egal wie gut du bist, egal wie schlecht du bist, Jesus liebt mich. Und ich möchte wieder auf unsere Geschichte zurückgehen. Hier kommt nämlich Vers 21. Wir kommen ja gerade daher, dass dieser junge Mann gesagt hat, Meister, all das mache ich, seitdem ich klein bin. Und jetzt kommt Vers 21. Jesus sah ihn voller Liebe an. Das ist das, was Jesus tut. Er sieht dich und mich voller Liebe an. Obwohl er ganz genau weiß, wie es in unserem Leben aussieht. Und da möchte ich dir gerade mal diese Frage stellen. Stell dir vor, Gott schaut dich gerade an. Da darfst du gerade mal einen Moment einfach für dich nehmen. Hör gerne mal auf zu schreiben, wenn du gerade mitschreibst. Stell dir mal vor, Gott schaut dich gerade an. Du darfst doch gerne deine Augen schließen. Wie schaut er dich denn an? Ist er irgendwie, lächelt er dich an? Oder sitzt er da mit dem Zeigefinger, hat er eine skeptische Augenbraue nach oben und denkt sich so, oh, 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 Mike. Das sieht aber gar nicht gut aus. Nimm mal kurz einen Moment. Stell dir vor, wie Gott dich anschaut. Und ich glaube, das verrät eine ganze Menge über deine Gottesbeziehung. Ich möchte einen ganz kurzen Moment geben. Und da möchte ich dich kurz, kannst deine Augen wieder öffnen. Dankeschön für diesen Moment. Wenn du jetzt gemerkt hast, dass du dir Gott vorstellst als jemand, der skeptisch auf dich schaut, der voller Rüge und voller Ärger auf dich schaut, ey, dann möchte ich dir sagen, auch das ist eine Illusion, ja? Amen? Auch das ist eine Illusion. Und wenn du genau das denkst und diese Vorstellung hast, dann, dann glaube ich, dass dein Glaube auf lange Zeit sehr träge sein wird und du dich über lange Strecken angeklagt fühlst von Gott selbst, vielleicht auch von den Leuten um dich rum, von deiner Familie, aber vor allem auch von dir selbst oder von deinem Gottesbild. Und das ist so konträr zu der Realität unseres Glaubens. Unser Glaube ist Freude pur, Freude von der Errettung, Freude, dass wir freigesprochen sind und Freude von diesem zweiten Punkt, dass Jesus dich und mich liebt. Ja? Und das lesen wir hier, Vers 21, Jesus sah ihn voller Liebe an. Also, egal was heute war, egal was gestern war, egal was vor einem Jahr war, das ist so eine simple Botschaft. Jesus liebt dich. Jesus ist der lebendige Beweis dafür. Und das lesen wir auch in Titus. Florian, danke, du darfst wieder. Titus 3, Verse 4 und 5. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Und genau das ist es hier wieder in Vers 5. Wir handeln nicht nach den 10 Geboten, das schaffen wir nicht. Wir handeln nicht nach Gottes Maßstab, das schaffen wir nicht. Hey, aber wir dürfen gerecht und gerecht gesprochen sein und gerettet sein, weil Gott selbst Erbarmen mit uns hatte. Und er spricht da auch über Jesu und Jesu Opfer am Kreuz. Wenn gut genug der Maßstab wäre, in den Himmel zu kommen, dann säße Gott allein. Das ist auch was ich festgestellt habe. Kein Mensch dieser Welt kann Gottes Maßstäben gerecht werden. Vor allem nicht die Jünger, über die wir so viel lesen in der Bibel. Das waren die ersten Leute, die vermutlich durch das Raster fallen würden. Genauso wie ich oder Stefan. Wir würden auch durchfallen. Und hier ist ein wichtiger Satz, den ich dir mitgeben möchte. Evangelium ist die gute Botschaft. Jesus liebt dich so sehr, dass er diesen Zustand des leeren Himmels nicht einfach akzeptiert hat. Er hat den Himmel verlassen, hat als Mensch auf dieser Erde gelebt, das perfekte, vollkommene Leben gelebt für dich und für mich. Keine Fehler, alles voller guter Taten. Dann ist er am Kreuz für unsere Sünde gestorben, damit ein Tausch stattfinden kann. Und genau das passiert jetzt. Du kannst all die schlechten Dinge deines Lebens, Krankheit, Verletzung, Enttäuschung, Sünde, das kannst du heute Abend vors Kreuz bringen. Ja, du kannst es vors Kreuz bringen und du darfst Gebrauch machen von diesem Tauschangebot, was Jesus dir heute Abend gibt. Du kannst deine Illusion weggeben und du kannst Gottes Realität für dein Leben annehmen heute Abend. Und eine Sache, die diese ganze Predigt zusammenfasst, was Gott dir heute Abend am Kreuz geben möchte, das ist Identität. Ja, Jesus, und das darfst du dir jetzt aufschreiben, die Identität, die mir hier so wichtig ist als Realität. Jesus schenkt dir den Status, den er von Gott hat. Und das ist heilig, gerecht und rein. Heilig, gerecht und rein. Das sind die drei Sachen. Das ist der Status, den Jesus als Gott und als Mensch hatte auf dieser Erde und im Himmel, den er auch von Gott zugesprochen hat. Und diesen Status, den spricht Jesus dir heute Abend zu. Du bist heilig, du bist gerecht und du bist rein. Und das will er auch dir und mir heute Abend zusprechen. In Jesus Christus bin ich rein. Lass uns das mal zusammen sagen. In Jesus Christus bin ich rein. Da haben noch die Hälfte gepennt. In Jesus Christus bin ich rein. Yes, das ist das, was er dir und mir heute Abend zusprechen möchte. Und ich glaube, dass die Konsequenz daraus sein wird, dass wir befreit werden. Dass es dich befreit, diese Identität anzunehmen. Wir sprechen, wie gesagt, über Illusion und Realität in dieser Predigtreihe. Und ich möchte nochmal die Illusion ganz kurz aufspannen. Also die Illusion in meiner Predigt heute ist, du bist, was du tust. Ich kann all meine menschliche Kraft, all mein Verständnis dafür einsetzen, um in Gottes Augen zu bestehen und anerkannt zu werden, geliebt zu sein. Und das passiert mir, by the way, sehr, sehr oft. Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich weiß nicht, wieso. Mir passiert das regelmäßig, dass ich zurückrutsche und sage, Gott, warte mal, dieses Thema, das kann ich nicht mit dir machen. Das muss ich alleine machen. Da muss ich es mir alleine beweisen. Da muss ich es dir alleine beweisen. Da sperre ich Gott von aus. Oder ich sage, Gott, ich gebe dir mein Herz, aber ich gebe dir nur 90% meines Herzens. Das, was in den letzten Ecken schlummert, das will ich für mich alleine behalten. Ja, und genau das ist die Illusion von heute Abend. Und ich möchte, dass das aufhört bei uns in der Jugendgruppe. Du bist, was du tust, ist weg. Weil die Konsequenz daraus ist immer, dass man mehr tun muss. Ja, und ich glaube, gerade in unserer heutigen Zeit sind wir so geprägt, dass wir als junge Menschen immer Vollspeed sein müssen. Ja, die 180%, die wir geben, die werden zu den neuen 100%. Und wir sind wieder angespornt dazu, mehr zu geben. Und ich möchte sagen, das ist nicht das, was wir glauben. Das ist nicht unser Herr Jesus, sondern die Realität als Kind Gottes. Und das ist jetzt, wie gesagt, die Realität. Das ist, ich bin, was Gott getan hat. Und das ist genau das, worüber wir die letzten 20 Minuten gesprochen haben. Wir dürfen zum Kreuz kommen und wir dürfen von diesem Tauschangebot Gebrauch machen. Yes. Und genau das ist der dritte Punkt für heute Abend. Und Stefan und Merle, ihr dürft gerne schon wieder nach vorne kommen. Wir kommen zum Ende. Der dritte Punkt ist genau diese Frage nach der Identität, die ich dir heute Abend stellen möchte. Wir haben einmal diese schlechte Nachricht gehört, dass wir versuchen, durch unsere eigenen Taten, durch unser eigenes Handeln, durch unser Tun in Gottes Augen Gefallen zu finden. Und dann haben wir irgendwie diese Lücke, wo wir irgendwie sind gerade. Und dann haben wir aber eigentlich die Realität, wo Gott sagt, hey, Finn, du bist geliebt, genauso wie du bist, no matter what. Ich könnte jetzt euch alle durchgehen und mich auch. Aber genau das ist ja das, was Gott eigentlich will, dass wir das verstehen. Ja? Und das ist die Frage nach der Identität. Und ich möchte nochmal auf den Text ein letztes Mal zu sprechen kommen. Vers 21. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Ich möchte dir eine kurze Frage stellen, die du nicht beantworten musst. Sagt Jesus hier zu dem jungen Mann, er soll alles verkaufen, damit er in den Himmel kommt? Also muss dieser junge Mann alles verkaufen und dann hat er sozusagen sein grünes Ticket eingelöst für den Himmel? Nein, genau das ist es nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt zwar hier, mach das und du wirst einen Schatz im Himmel haben, aber der eigentliche Grund, warum Jesus sagt, so und so kannst du in den Himmel kommen und hast das ewige Leben, ist, komm und folge mir nach. Das ist die Anforderung, die Gott eigentlich an diesen jungen, erfolgreichen Überflieger stellt, ist nicht, verkauf alles, dann kommst du in den Himmel, nein, sondern komm und folge mir nach und wenn du es dann kannst, dann verkauf dein Reichtum und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Also, was sehen wir hier? Jesus will etwas viel Wertvolleres als irgendwie Geld. Er möchte dein ganzes Herz, er möchte dein ganzes Leben. Jesus will in deinem Leben der Herr sein. Und ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, dieser junge Mann, der hatte ein großes Problem und das war seine Kohle. Und für dich und für mich kann das ganz unterschiedlich aus sein. Strebst du nach Anerkennung, musst du unter jedem Preis, unter jeder Anstrengung der coolste, die anerkannteste Person in deiner Klasse sein, in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis? Ist es das, wonach du strebst? Ist es eine starke Karriere? Ist das alles, wofür du lebst aktuell? Eine fette Karriere? Geld? Ja, ist es Macht, dass du irgendwie Macht und Einfluss auf Leute nehmen kannst? Dass die Stimme, die du hast, dass sie von Bedeutung ist in deinem Umfeld? Frag dich das mal heute Abend. Das ist dieser Punkt 3. Wo bist du noch nicht in Gottes Identität? Ja? Wonach strebst du mit all deiner Kraft? Was ist das, wo du vor Jesus auf den Knien bist, aber dann aufstehst und eigentlich enttäuscht und frustriert wieder weggehst, weil du sagst, es gibt diese eine Sache in meinem Leben, die ist mir so wichtig, dass ich nicht zu Jesus kommen kann. Also es gibt diese eine Sache, die mir so wichtig ist, dass ich mir von Jesus den Rücken kehre und weggehe, enttäuscht weggehe, weil ich sage, mir ist Geld wichtiger, mir ist Anerkennung wichtiger, mir ist Reichtum und Macht wichtiger. Diese Frage möchte ich dir mitgeben, wenn wir gleich in den Lobpreisblock gehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns irgendwo was hat, wo wir merken, dass uns das eigentlich von Gott abhält. Yes. Und ich habe mir dann in der Predigtvorbereitung diese Frage gestellt, wäre ich bereit, alles für den Himmel aufzugeben? Wäre ich bereit, eigentlich so eine Frage, wäre ich bereit, alles für den Himmel aufzugeben? Wenn ich jetzt einen Pastor fragen würde, Stefan, wärst du bereit, alles für den Himmel aufzugeben, dann würde der Pastor sagen, ja, alles. Aber eigentlich ist doch die falsche Frage. Eigentlich ist doch die falsche Frage, weil es ist nicht wäre, sondern bist du bereit, alles für den Himmel aufzugeben? Ja, wir leben hier nicht im Wäre. Wir sagen, unser Glaube ist Realität. Und da möchte ich eben noch den Unterschied hervorheben. Bist du bereit, alles für den Himmel aufzugeben? Das ist eine Frage, die dich was kosten soll heute Abend. Das ist die gleiche Bedingung für diesen jungen Mann in dieser Geschichte wie für dich und mich heute Abend. Bist du bereit, alles aufzugeben, alles an Jesus abzugeben, um Jesus nachzufolgen? Bist du bereit, anzuerkennen, dass Jesus viel größer, wertvoller und kostbarer ist als Geld, Macht und Anerkennung und alles auf dieser Welt? Bist du bereit, Jesus zu vertrauen? Ja, das sind die Fragen, die ich dir mitgeben möchte. Hey, Christsein ist nicht fromme Taten. Das durfte ich in meinen jungen Jahren schon erkennen. Christsein ist ein Leben aufzugeben, um ein neues Leben in Nachfolge zu beginnen. Ja? Und ich habe noch einen allerletzten Satz für eure Notizen. Und dann kommen wir zum Ende. Wenn du in deinem Christsein, oder ist erstmal eine Frage, wenn du in deinem Christsein mehr Schuld fühlst als Freude, kann es sein, dass du Religion gefunden hast und kein Glaube. Wenn du, ich wiederhole es nochmal für dich, wenn du, egal ob du ein alter Hase bist oder ganz neu, wenn du in deinem Christsein mehr Schuld fühlst als Freude, kann es sein, dass du Religion gefunden hast, aber keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. So kann es sein, dass Christsein nicht für dich aufgeht, weil du versuchst, Gott aus deinem eigenen Antrieb heraus zu gefallen und gerecht zu werden. Ja. Und wie gesagt, jetzt, wo wir zum Ende kommen, das Angebot steht, das Tauschangebot steht am Kreuz. Es geht für dich und für mich heute Abend. Und ich möchte dir zusprechen, Jesus hat so viel mehr für dich und für mich. Egal, wo du stehst, möchte ich dir sagen, Jesus hat mehr für dich. Und dieses Geschenk am Kreuz, es ist kostenlos, aber es wird dich alles kosten. Und das erlebe ich auch so oft in meinem Leben. Ja, ich bin gerade auch in einer Phase, wo irgendwie ganz, ganz viel nach mir schreit. Ganz, ganz viele Sachen, wo ich meine Zeit drauf verbuchen kann, wo ich es auch gerne würde. Ich würde aktuell am liebsten einen Tag leben, der 200 Stunden hat. Und ich merke so, so oft, dass mein Jesus irgendwie gefühlt nach unten gedrängt wird. Ja, er fällt runter von meinem Thron. Und ich, am Ende des Tages, fühle ich mich genauso wie dieser junge Mann in der Bibel. Ich bin noch jung, mir geht's sehr, sehr gut. Gott hat mich reich gesegnet. Mir gelingen viele Dinge. Aber ich merke auf einmal, dass da was in meinem Herzen wächst, was versucht, Gott wegzudrängen vom Thron. Wegdrängt von der Nummer 1 in meinem Herzen. Ja, und das ist eine Zerreißprobe. Und auch für mich gilt das heute, dass dieses Tauschangebot am Kreuz wieder neu da ist. Und trotzdem möchte ich mit meinem Leben bekennen, auch von hier und auch jetzt, dass es sich lohnt. Und nur bei Jesus ist wirkliches Leben. Ja, nichts in dieser Welt kann Wirkliches geben, außer Jesus selbst. Und du darfst gerne aufstehen. Wir wollen jetzt in den Lobpreis gehen. Und ich möchte dich ermutigen, genau, gerade einmal deine Augen zu schließen. Wir möchten noch in eine kurze Lobpreiszeit gehen. Und ich stelle dir noch eine abschließende Frage, und ich möchte dich wirklich bitten, dass du dem Heiligen Geist auch den Raum gibst, dich gerade zu überführen und ja, dich gerade selbst zu kontrollieren, wo du stehst mit deinem Leben, mit deinem Glauben. Und ich frage dich, ist Gott, ist Jesus der Gott deines ganzen Lebens? Und wenn du gerade merkst, dass der Heilige Geist in den vergangenen Minuten oder auch jetzt irgendwie an dein Herz klopft, dann möchte ich dich einfach aufrufen und ermutigen, dass du zurück zu Gott kommst in allen Bereichen deines Lebens. Komm raus aus der Illusion, dass du aus deiner eigenen Kraft und aus deinen eigenen Werken Gott gefallen musst. Komm in die Realität, wo Jesus dir zuspricht, dass du geliebt bist, dass du durch sein Blut gerecht gesprochen bist und gerettet bist und dass du nichts zu leisten hast, außer dein ganzes Herz hinzugeben. Und ich möchte mit uns gemeinsam dieses Gebet beten, und ich möchte dich wirklich bitten, dass du es laut aussprichst. Ich möchte es vorbeten und ihr sprecht es nach. Und ich habe es jetzt schon öfter gesagt, egal ob du heute das 500. Mal hier bist oder das zweite Mal, ich bitte dich wirklich darum, dass du erlaubst, dass diese Worte Realität werden in deinem Leben und dass der Heilige Geist Ketten sprengt in deinem Herzen, eingefahrene Strukturen sprengt in deinem Herzen und dass Jesus selbst wieder auf den Thron in deinem Leben kommt. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ihr dürft gerne nachsprechen. Also, Herr Jesus Christus, ich höre dein Rufen und ich möchte dir nachfolgen. Bitte vergib mir meine Sünden. Vergib mir meine schlechten Taten. Vergib mir meine Religion und schenke mir ein neues Leben. Ich wähle nicht länger meinen Weg. Ich will dir mit meinem ganzen Leben vertrauen. Ja, sei du Gott meines Lebens. Ich möchte dir nachfolgen. Und dafür entscheide ich mich heute. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Und ich bete, dass wir mit diesem Gebet in die Lobpreiszeit gehen und dass du dich hinterfragst, dass du den Heiligen Geist erlaubst, in deine Situation zu sprechen, in dein Leben zu sprechen, deine Illusion zu zerbrechen und dass Gottes Realität sichtbar wird, wahr wird in deinem Leben.